alle da seid. Freue mich auf die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Ja, ich finde, das war wirklich balsam für die Seele, was uns die Elle da zwischen den Liedern auch präsentiert hat. Auch mit so einer herrlichen Stimme. Extra von Gott gesalbt für heute. Schön war das. Ich glaube auch, wir machen das weiter. Das ist eine schöne Idee. Herzlich willkommen auch an den Bildschirmen zu Hause, übers Internet. Wir freuen uns auf einen wunderbaren Gottesdienst. Der Herr Jesus ist mitten unter uns. Wir leben, weil Christus in uns lebt. Weil Christus unser Leben ist. Amen. Hast du einen Kompass für dein Leben? Das ist heute, was uns leitet. Hast du einen Kompass? Wie können wir unser Leben richtig ausrichten und vor allen Dingen, wie können wir einen Soll-Ist-Abgleich regelmäßig durchführen? Wie wissen wir, ob wir auf Kurs sind? Längengrad, Breitengrad. Sind wir auf Kurs? Werden wir am Ende unseres Lebens dort sein, wo der Herr uns haben möchte? Jeder Kapitän wird sich immer wieder unterwegs Längen- und Breitengrad nennen lassen. Er möchte nämlich zu dem vorgegebenen Termin in den Zielhafen einlaufen. Zwischen Starthafen und Zielhafen braucht er immer klare Koordinaten, um immer zu wissen, ja, ich werde meinen Zeitplan einhalten, ich werde zu dem vorbestimmten Termin im Zielhafen einlaufen. Der Klick in den Bildschirm, Sergio. Was ist unser Kompass? Ist das erste Kapitel für die heutige Botschaft. Die Frucht ist das nächste Kapitel. Selbstprüfung kommt dann. Wovon lässt du dich leiten? Wovon lasse ich mich leiten? Dann die Frucht ganz praktisch, wird dann der Adnan uns vorstellen. Der Umgang mit dem Fleisch, wie gehen wir mit unserer alten, verdorbenen Natur um? Und das neue Leben. Die neunfältige Frucht unseres Geistes. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich euch sozusagen einen Überblick geben über diesen Kompass, den uns Gott in seiner heiligen Schrift gegeben hat. Wir sehen hier im zentralen Mittelpunkt ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Deswegen ist die Liebe im zentralen Mittelpunkt. Die Liebe wird dann in uns, wenn wir der Liebe Raum geben, wird die in uns Frucht bringen, nämlich Freude. Wir werden uns freuen, weil die Liebe uns leitet. Wir werden Frieden haben, weil wir die Liebe zu Gott haben, das Vertrauen zu Gott, dass er uns liebt, dass wir seine Kinder sind. Wir werden Geduld haben. Warum? Weil alles nicht mehr so schlimm werden kann. Weil unser letztliches Ziel ist ja die ewige Herrlichkeit. Und was spielt da ein kurzes Ereignis für eine Rolle? Wir werden Geduld haben. Wir werden freundlich sein zu den Menschen. Warum? Weil wir Gelassenheit tanken. Immer in der Gemeinschaft mit Gott und seinem Geist und seinem Wort tanken wir Gelassenheit. Wir haben Geduld und Freundlichkeit. Wir werden gütig sein, weil wir wissen, dass wir selbst auch einmal schlimme Sünder waren und Gott uns herausgerettet hat. Wir werden gütig sein denen gegenüber, die die Liebe Gottes noch nicht in ihrem Herzen haben oder eben noch nicht dieser Liebe so viel Raum gegeben haben. Dass Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte da sein kann. Wir werden treu sein in jeder Beziehung. Man wird sich auf uns verlassen können. Wir werden in Treue leben zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern, zu unserem Arbeitgeber, zu unseren Kollegen, zu unseren Mitarbeitern. Wir werden treu sein. Warum? Weil wir Gelassenheit tanken, weil wir Festigkeit haben, weil die Liebe uns leitet, weil wir Gott und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das setzt voraus, du schaust in den Spiegel und sagst, guten Morgen, Paula, freue mich, dich zu sehen. Gut schaust du aus heute. Du freust dich. Ja? Du sagst nicht zu deinem Spiegelbild, ich kenne dich zwar nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Ja. Nein, du freust dich, dass du dich selber im Spiegel erkennst. Du wirst sanftmütig sein, du wirst nicht so aufbrausend sein, du wirst Frieden haben und sanftmütig sein und du wirst dich selbst beherrschen können. Selbstbeherrschung ist eine wichtige Frucht. Also diese Frucht möchte ich jetzt einmal schon vorstellen, weil wir werden gleich sehen, das ist unser eigentlicher Kompass, an dem wir erkennen können, sind wir Richtung Ziel unterwegs. So wie der Kapitän den Navigator abfragt, Längengrad, Breitengrad, wo befinden wir uns? Wo wollten wir sein, wo sind wir? Es kann sein, dass man auch einmal so Atlantik tief umschiffen muss. Das kann durchaus sein. Aber dann wird das im Computer, im Schiffscomputer neu berechnet und dann haben wir die neuen Koordinaten. Wir haben dieses Atlantiktief umfahren und sind aber jetzt trotzdem auf Kurs. Es kann sein, dass du mal so lebenstief umschiffen musst, aber bleib trotzdem auf Kurs. Verlier das Ziel nicht aus den Augen. Das ist das Entscheidendste dabei. Was ist unser Kompass? Kein erfahrener Segler oder Motorschiffkapitän würde ohne Kompass unterwegs sein. Segler haben wir deswegen genommen, der Adnan und ich, weil der Segler oft auch alleine unterwegs ist und nur seinen Kompass hat. Nur im Notfall wird er, wenn er den Kompass verloren hat oder dieser kaputt ist, frei Schnauze versuchen, Richtung Ziel weiterzukommen. Was ist unser Kompass? Was ist denn der Kompass für unsere Reise? Das Wort Gottes sagt uns ja, dass wir als Kinder Gottes Himmelsbürger sind, die hier in dieser Welt lediglich als Pilger auf der Durchreise sind. Das Wort Gottes sagt, das ist unmissverständlich. Unsere Heimat ist nicht mehr diese Welt, unsere Heimat ist im Himmel, wo unser Vater ist, unser Herr Jesus Christus ist, weil wir Himmelsbürger sind. Wisst ihr, Geschwister? Gott hat seine DNA in uns gelegt. Wir haben göttliches Wesen angenommen, indem wir Ja gesagt haben im Glauben, das wiederum auch ein Gnadengeschenk Gottes ist, dieser Glaube. Wir haben Ja gesagt zu dem, was Gott für uns in Christus Jesus getan hat. Wir haben Gott, den Vater, als unseren persönlichen Vater erkannt und angenommen. Und Gott hat seine DNA in uns hineingelegt. Sein göttliches Leben, in dem er uns von seinem Geist gegeben hat. Und diesen Teil des Geistes Gottes, den wird er uns nie mehr wegnehmen. Er bleibt bei euch in Ewigkeit, weil dieses Wesen Gottes, unseres Vaters, unseres Schöpfers, in uns bleibt. Von seinem Geist hat er uns gegeben. Wir haben Anteil bekommen von seinem Geist. Wir haben die göttliche DNA in uns. Ist es herrlich, das zu wissen, Geschwister? Ja, unser Fleisch begehrt auf, aber unser Geist, in dem der Geist Gottes herrscht und wohnt, hoffentlich, kann das Fleisch und die Begierden dieser Welt unten halten. Wir sind auf der Durchreise. Sieh das Ganze ein bisschen gelassener. Du bist nur auf der Durchreise. Die Frage ist ja, woher, wozu und wohin bin ich? Und der Mensch, der dieses himmlische Ziel nicht hat, der irrt umher in der Unendlichkeit dieses Universums. Er irrt umher, er hat kein Ziel. Er setzt sich immer wieder möglicherweise materielle Ziele, Machtziele, Begierdenziele. Was weiß ich? Jemand hat mir gesagt, was soll ich in Urlaub fahren, wenn ich tot bin, weiß ich eh nicht mehr, wo ich war. Ach, das ist jetzt ein Spaß, wir wissen es durchaus, wo wir waren. Man setzt sich Ziele, man erreicht diese Ziele und nachher ist das Leben genauso trist wie vorher. Die nächsten Ziele müssen her. Und es erfüllt uns nicht. Je mehr wir streben nach Erfüllung in dieser Welt, wir werden keine Erfüllung finden. Wir werden keinen Frieden finden. Wir werden nicht wirklich Freude haben. Wir rennen irgendeinem Phantom immer hinterher. Nun ist die Frage, was könnte denn unser Kompass für diese Reise sein? Wir sind nur auf der Durchreise. In dem Moment, wo Gott uns herausgerufen hat aus dieser Welt, sind wir Himmelsbürger. Er hat seine DNA in uns gelegt. Wir sind Kinder Gottes. Und jetzt streben wir nach unserem himmlischen Ziel. Jetzt streben wir als Himmelsbürger bei unserem Vater zu sein und unserem Herrn Jesus Christus. Das ist unser Bestreben jetzt. Oder lässt du dich ablenken und lebst du möglicherweise so, wie alle Welt lebt? Oder bist du ausgerichtet auf das himmlische Ziel? Und je größer dein Ziel ist im Leben, umso weniger werden dich irgendwelche Probleme aus der Bahn schmeißen. Weil das Ziel ist viel größer, ist viel mächtiger. Es wird dich immer mehr anziehen und wird diese Probleme, diese Stolpersteine, die dir begegnen, die werden dich nicht mehr vom Ziel abbringen. Warum? Weil das Ziel so groß ist im Hintergrund. Kein Problem im Vordergrund kann dieses Ziel verdecken. Das Ziel im Hintergrund ist so riesig, dass wir Himmelsbürger sind, dass Gott unser Vater ist, dass wir auf ewig bei ihm sein werden. Kein Problem im Vordergrund, das aktuell dich herausfordert, kann dieses Ziel überdecken. Du kannst 2-Cent-Stücke nehmen und ganz nah an die Pupillen halten und plötzlich sind die 2-Cent-Stücke größer als die Sonne. Ja, aber das ist das Problem. Du hast das Problem vergrößert. Du bist weg von deinen Augen. Schau auf das große Ziel im Hintergrund. Klar, jetzt wirst du sagen, unser Kompass ist das Wort Gottes. Jawohl, richtig. Ja, das ist sicherlich die Basis, sozusagen die generelle Landkarte. Das Wort Gottes ist das generelle, der generelle Kompass, der uns führt. Aber da gibt es einen Unterschied. Ja, das Wort Gottes, daran kannst du immer wieder dein Leben justieren. Aber es gibt einen viel präziseren Kompass, der dich sofort in die Lage versetzt, zu wissen, Längengrad, Breitengrad, wo befinde ich mich? Längengrad, Breitengrad, wo befinde ich mich? Es gibt einen sehr präzisen und untrüglichen Kompass für unsere Reise durch das Leben. Was könnte das sein? Überleg mal, was könnte das sein? Die Liebe? Die Bibel? Ja, die Bibel ist unsere generelle Landkarte. Aber es gibt einen viel präziseren Kompass, damit du abchecken kannst, bist du auf Kurs? Bist du Richtung Ziel unterwegs oder bist du schon wieder abgedriftet? Unser Herr Jesus sagt, dass man jeden Baum an seiner Frucht erkennt. Ja, wir können ihn auch an den Blättern erkennen. Aber hauptsächlich erkennen wir den Baum an der Frucht. An den Blättern erkennst du, das ist ein Kirschbaum. Aber ob nachher die Kirschen faul sind oder prall und rot und fruchtig und saftig, das ist entscheidend. Letztlich erkennen wir, ob der Baum gut ist oder schlecht ist, an der Frucht. Ja, an den Blättern erkennen wir einen Kirschbaum. Aber wie sind die Früchte? Schmecken die oder nicht? Jeden Baum erkennt man in seiner Qualität nur an der Frucht. Lukas 6, 44, denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen. Auch liest man von einem Dornbusch keine Trauben. Jetzt stell dir mal vor, wenn Jesus sagt, wir erkennen jeden Baum an seiner Frucht, ob er gute Frucht bringt oder schlechte oder böse Frucht. Ja, dann können doch wir sagen, ja Herr, danke, das ist wirklich ein wertvoller Hinweis. Was ist denn unsere Frucht? Weil daran erkennt man uns. Und du und ich, wir können uns selbst prüfen anhand der Frucht. Wir müssen mal probieren, wie schmeckt denn unsere Frucht? Frucht bringt jeder. Auch der Kirschbaum wird Frucht bringen, es sei denn, er ist abgestorben. Aber wie ist die Frucht? Von welcher Qualität ist die Frucht? Ist die von göttlicher Qualität oder von irdischer, niedriger und letztlich satanischer Qualität? Weil kein Mensch, haben wir eigene Botschaft gehabt, ist geistlich unabhängig. Entweder ist Jesus Christus der Herr im Leben oder Luzifer. Ein Einen neutralen Raum gibt es nicht, auch wenn der Mensch es gerne hätte. Den menschlichen, humanistischen Freiraum gibt es nicht. Ist eine Illusion. Selbstprüfung. Und diese Frucht ist der untrügliche Kompass sowohl für uns als auch für unser Umfeld. Du selber kannst dich prüfen. Welche Frucht bringe ich denn? Und der andere kann dich auch prüfen. Welche Frucht bringt denn der? Und du wirst erkannt. Bist du ein Kind Gottes oder bist du ein Heuchler? Welche Frucht wird sichtbar in deinem Leben? Apostel Johannes sagt, wie kannst du sagen, du liebst Gott, den du nicht siehst und hasst deinen Bruder, den du nicht siehst. Du Heuchler, du Heuchler. Wir alle kennen die neunfältige Frucht des Geistes in uns. Ja, wir kennen das Wort Gottes. Das kennt der Teufel auch. Das kennen die Heuchler auch. Das hilft uns nichts. Wie? Ja, es ist schon sehr wertvoll. Und unser Fundament. Aber ob wir gemäß dieses Wortes wandeln, ob Gottes Geist in uns sich durchsetzen kann, ob wir das erlauben, weil du hast den freien Willen, und ob dann diese göttliche Frucht in uns sichtbar wird, motiviert und ausgelöst durch die Liebe. Paulus sagt, wenn ich allen Glauben hätte und Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Der Teufel hat die Liebe nicht, darum ist er nichts, er kennt das Wort. Wenn du das Wort Gottes kennst, es hilft dir gar nichts. Teufel kennt es auch. Die Heuchler kennen es auch, die Irrlehrer auch. Es hilft dir nichts. Selbst wenn du es auswendig kannst. Die Juden haben die ersten 5 Bücher Mose auswendig hersagen können und haben doch trotzdem den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. Es hilft dir nichts. Somit ist die Feinjustierung und das wichtigste Signal unseres Kompass die, ob diese Frucht des Geistes durch unser Leben sichtbar und wirksam ist. Und zwar tagtäglich. Tagtäglich kannst du dich prüfen. Habe ich Freude? Habe ich Frieden? Habe ich Güte? Habe ich Treue? Ich möchte zum Adnan nicht vorgreifen. Er wird uns das im Detail nochmal erklären, wie wir diesen Kompass für unser Leben tagtäglich einsetzen können. Ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und das ist ein herrlicher Kompass. Du wirst nie mehr in Zweifel sein. Bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Du wirst genau wissen, ja, ich bin auf Kurs. Und wenn nicht, korrigiere dich. Sofort. Segle doch nicht in der falschen Richtung. Du weißt jetzt, was dein Kompass ist. Ich möchte es nicht weiter ausrollen, weil das der Adnan gleich machen wird. Aber du weißt jetzt, was dein Kompass ist. Achtest du auch sorgfältig auf diesen Kompass? Schaust du da drauf? Wenn du es bisher nicht getan hast, frage, wirst du es zukünftig tun? Das untrügliche Zeichen deines Kompasses, meines Kompasses, ist also, dass wir täglich unsere Frucht anschauen und wir uns fragen, ob wir im Geist wandeln, wenn wir durch den Geist leben. Die Heilige Schrift sagt, wenn du im Geist lebst, dann wandle doch im Geist. Wandle mit dieser göttlichen DNA. Lass dich von diesem Kompass leiten, zum ewigen Ziel der Herrlichkeit, bei Gott zu sein. Lass dich doch nicht ablenken von dem, wie alle Welt lebt, in der Begierde dieser Welt, in ihrer Gottlosigkeit, in ihrer Verlorenheit, in ihrem Elend. Das darf uns nicht leiten, Geschwister. Wir haben göttliches Leben in uns. Unsere Heimat ist der Himmel. Oder bestimmt deine alte Natur dein Leben? Das ist ja unser Problem, dass wir die alte, verdorbene Natur in Adam immer noch in uns haben. Und da wird uns der Adnan auch gleich sagen, wie wir damit umgehen. Weil die möchte uns immer wegbringen von dem Kompass. Nein, keine Zeit jetzt. Wichtigere Dinge, Termine, dies, jenes, Urlaub, dies und jenes. Oder bestimmt deine alte Natur dein Leben? Prüfst du dich selbst? Richtest du dich selbst? Bist du ehrlich zu dir oder betrügst du dich selbst? Wenn nicht, dann wird dich Gott richten müssen. Der Bernhard liest uns jeden Sonntag vor. Wenn wir uns nicht selbst richten, richtet uns Gott. Deswegen sagt die Schrift, sind viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind gestorben. Wenn nicht, wenn du dich selbst nicht richtest, wird dich Gott richten müssen. Warum? Weil er dich liebt, damit du nicht mit der Welt verurteilt wirst und verloren gehst in die ewige Verdammnis. Gott möchte das nicht. Und darum ist es so, dass er uns vor den Bug schießt. Dass er sagt, hey, du bist falsch unterwegs, dein Kurs stimmt nicht mehr. Du wirst das Ziel nicht erreichen, korrigiere doch deinen Kurs. Fehlende Selbstprüfung führt zu Selbstbetrug. Und wie viele Menschen, die sich Christen nennen, betrügen sich selbst jeden Tag. Selbstbetrug. Warum? Weil die Selbstprüfung fehlt. Woran prüfst du dich? An deiner Frucht. Lässt du dich von der Liebe leiten? Hast du Freude? Hast du Frieden? Bist du geduldig? Bist du gütig? Auch wenn der andere einen ganz großen Blödsinn macht. Weil der Mensch sich nicht selbst prüft, betrügt er sich selbst. Und diese Selbstprüfung ist nicht schwer. Wovon lässt du dich leiten? Dazu wollen wir mal im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 13, lesen. Ich denke, da hat uns die Elle schon wunderbar eingestimmt mit diesen 5 Versen aus dem zweiten Kapitel des Philipperbriefes. 1. Korinther 13, 4. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Hör mal zu. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Frucht ganz praktisch. Adnan, bitte.
Geht's jetzt? Jetzt. Die Frucht ganz praktisch. Wir sehen hier die neunfältige Frucht. Beginnt mit der Liebe. Hier beginnen wir mit der Freude. Was ist mit der Liebe? Die Liebe ummantelt alle anderen Eigenschaften. Die Liebe Gottes ist unser Herzen ausgegossen. Und wenn die Liebe fehlt, deshalb steht sie auch an erster Stelle, wenn der Apostel Paulus an die Galater schreibt und diese Frucht beschreibt, ist die Liebe an erster Stelle. Wenn sie nicht da ist, haben wir gerade gelesen in dem Korintherbrief, da ist alles umsonst. Wir wissen, dass der Glaube nur durch die Liebe wirksam wird. Glaube ohne Liebe ist tot. Das ist das Hauptwerk des Glaubens, ist die Liebe. Und wenn wir diese Liebe Gottes in unser Herzen haben und keinen Raum für diese Liebe haben, da braucht man über nichts mehr nachzudenken. Und das, was wir eigentlich tagtäglich prüfen sollen. Unser Herr Jesus Christus sagt, wenn ihr diejenigen liebt, die euch lieben, ja, was habt ihr dann was besonders getan? Das tun auch die Ungläubigen. Die lieben diejenigen, die sie lieben. Aber liebe deine Feinde. Wenn jemand dich anfeindet und du ihn trotzdem liebst, dann merkst du, aha, das kann nur von Gott kommen. Weil der Mensch an sich gar nicht in der Lage ist, den Feind, der einem Böses tun möchte, zu lieben. Das ist das erste Zeichen, was wir in uns erkennen sollen, wenn wir angefeindet werden und trotzdem diese Person lieben und für sie beten. Zweite Eigenschaft, hast du Freude. Woran freut euch in dem Herrn alle Wege? Wiederum, die Dauerfreude können wir nur in Gott haben. Wir bekommen natürlich auf unserer Reise Gegenwind, was unser Kurs ein bisschen verschiebt. Ja, wir wollen den Weg gehen, wir haben unser Kompass, alles schon eingerichtet und auf einmal kriegt man einen Gegenwind und das ist mit 10 Grad vielleicht und dann verschiebt er unseren Kurs. Dann sind wir sauer. Und nicht selten auf Gott, weil Gott alles kann. Gott hat das zugelassen. Ja. Wenn er sowas zulässt, wenn unser Vater im Himmel sowas zulässt, ja, da können wir nichts dafür. Jetzt haben wir Herausforderungen, haben wir Ärger, da ist die Freude weg. Nein, das stimmt. Gott hat alles in seiner Hand und er lässt zu. Aber nur deswegen, damit wir stärker werden. Haben wir heute in Römerbrief gelesen, dass wir stolz sind. Worauf? Auf die Hoffnung, aber auch auf die Bedrängnisse eben. Weil wir wissen, dass die Bedrängnisse Geduld bewirken, Geduld bewirkt die Bewährung und die Bewährung wieder stärkt unsere Hoffnung, auf die wir stolz sind. Wir sind stolz ausschließlich auf das, was Gott für uns getan hat. Also hast du Freude an Gott und deinen Geschwistern, deine Arbeit und im täglichen Leben. Oft werden wir ja nicht so gut behandelt. Anfeindungen ist schon eine höhere Stufe, aber wir werden nicht gut beachtet, wir werden nicht gut behandelt, vielleicht werden wir auch nicht nett angesprochen und auf einmal sind wir traurig. Ja, wer ist traurig? Trauer haben wir hier nicht. Wir haben Freude. Trauer, seid traurig. Worüber? Eine einzige Stelle. Wie beim Stolz auch. Stolz ist immer grundsätzlich eine schlechte Eigenschaft, nur in einer einzigen Ausnahme, auf die Hoffnung, der wir entgegensehen und auf das, was Gott für uns getan hat. Und Trauer genauso. Eine einzige Ausnahme ist erlaubt, traurig zu sein über unsere Sünde, wenn wir Buße tun. Ansonsten nicht. Ja, aber er hat, sie hat und das und jenes. Nein. Dann ist das alte, die alte Natur ist wieder auferstanden, aufgestanden und jetzt bist du wieder traurig. Wir müssen sofort erkennen, wieso bin ich traurig? Darf ich eigentlich gar nicht sein. Naja, natürlich war ich wieder sauer auf diese Person oder auf jene Situation. Sofort Buße tun und die Freude in uns, in Gott, in uns sichtbar werden lassen. Manche beteiligen sich am Abendmahl überhaupt nicht. Manche beteiligen sich einmal im Monat oder zu Weihnachten, was weiß ich. Und wir machen das jede Woche. Und wir hören auch von Bernhard jede Woche, dass wir uns prüfen sollen. Selbstprüfung haben wir eben von Reinhold gehört. Aber wer sich nicht tagtäglich und laufend selbst prüft, wird sich auch am Sonntag nicht prüfen können. Und auch wenn er sich am Sonntag prüft, ja, was soll ich 7 Tage in der Woche 24 Stunden lang innerhalb von einer Minute bei schöner Musik prüfen? So viel kann mir gar nicht einfallen. Jetzt kann ich natürlich Buße tun und sagen, ja, Herr, das und das ist mir eingefallen, das war nicht gut, ich tue Buße. Und dann eine Stunde später prüft man nicht mehr, machen wir den gleichen Schmarrn. Und da haben wir elendes Leben. Die ganze Woche ein elendes Leben. Ja, weil wir uns nicht selbst prüfen. Das ist hier zur Erinnerung, tu das zu meinem Gedächtnis, zur Erinnerung, dass wir uns selbst prüfen sollen, laufend. Nicht, hey, lebt wie die Welt die ganze Woche und wenn ihr zu Weihnachten kommt oder einmal im Monat oder einmal in der Woche, jetzt prüft ihr euch selbst und schaut mal bitte, dass alles bereinigt wird. Eine Stunde später könnt ihr alles wieder verdrecken, das ist ja kein Problem, aber mindestens so einmal in der Woche. Oder wir können auch einmal am Tag zusammenkommen, Abendmahl einnehmen. Laufend. Ist die Freude weg? Muss ich sagen, stopp, jetzt nichts mehr machen. In der Arbeit, ja, da sagt keiner was, wenn du 3 Sekunden oder 10 oder 20 Sekunden innehältst. Susanne hat mir auch erzählt, ja, gehe ich auch in mein Zimmer und nehme mir die Minute Zeit. Da freut sich jeder, wenn du nachher rausgehst und wieder strahlst. Kurzes Gebet, Buße tun, geht's weiter. Bringt nichts. Weiter in der Finsternis zu wandeln. Es gibt nur 2 Wege, entweder im Licht oder in der Finsternis zu wandeln. Lebst du in Frieden mit dir und deiner Umwelt? Oder sind wir aufgewühlt? Diese Eigenschaften eigentlich, die wir jetzt hier sehen, Eigenschaften des Geistes, des Heiligen Geistes, aber das ist, wie wir vorhin gehört haben, der Heilige Geist, der in jedem Einzelnen von uns ist, das ist DNA Gottes, das gehört dir. Das ist dein Heiliger Geist, deine DNA. Zwar stammt von deinem Vater im Himmel, aber das ist deine DNA. Und diese DNA hat diese Eigenschaften, die dich führt und leitet. Und jede Eigenschaft, die hier ist, steht gegenüber, werden wir nachher lesen, in kurz Durchgang, steht gegenüber die Werke des Fleisches. Die böse Frucht und die gute Frucht. Welche Frucht bringe ich? Liebe hat man Hass gegenüber. Die Freude, Trauer, Depression, Hoffnungslosigkeit stehen gegenüber. Ausweglosigkeit, Frieden, aufgewühlt sein, Unfrieden. Oh, und was passiert? Und morgen und nächste Woche und was könnte werden und so weiter. Nie Frieden. Oder wir haben Frieden. Ich habe diese Woche das ein oder andere Gespräch mit Bekannten gehabt. Jeder hat andere Sorgen. In allen möglichen Facetten, was die Gesellschaft anbetrifft, was die Politik anbetrifft, was die Wirtschaft anbetrifft, was die eigene wirtschaftliche Situation anbetrifft, die Zukunft anbetrifft, die Vergangenheit sogar anbetrifft, haben alle Probleme. Ja, ist es noch in Ordnung, wenn wir Kinder auf die Welt bringen, in die Welt setzen? Diese Welt ist so böse. So denken natürlich, dieser Unfrieden war schon immer da. Das ist nicht seit gestern, das ist nicht in diesem Jahrhundert. Seit Menschengedenken ist der Unfrieden da. Seit dem Sündenfall lebt die Welt in Unfrieden. Sind wir genauso? Oder sind wir wirklich Botschafter Christi, Botschafter des Himmels da? In einer Friedensenklave. So haben wir die Grenze dieser Enklave verlassen und leben wir jetzt wie die Welt, müssen wir sofort merken, an der Frucht, wenn wir aufgewühlt sind, auch sofort stoppen. Zurück, Buße tun. Warum habe ich Unfrieden? Werden wir sofort die Ursache erkennen, es liegt in unserem Ungehorsam. Unsere alte Natur ist wieder wach geworden. Wieder unter die Herrschaft des Heiligen Geistes bringen. Unter die Herrschaft deiner göttlichen DNA bringen. Wozu hast du dann die Sohnschaft erhalten, wenn du die Sohnschaft Gottes erhalten, wenn du weiterhin in der Sohnschaft des Satans leben willst? Dann sagt Gott, hey, wozu habe ich dir mein DNA gegeben? Bist du geduldig oder meckerst du oft? Ja, ich warte schon ewig. Geduld. Nochmal Römer 5. Bedrängnisse lehren uns Geduld. Ja, ich werde bedrängt. Ja Gott, ich habe doch gebetet, warum erhörst du mich nicht? Dass die Bedrängnisse weichen. Ja, Gott lässt es zu, dass sie nicht weichen. Und zwar nicht so schnell, wie du es meinst. Warum? Damit du Geduld lernst. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Ja, stell mal uns vor, wie viel Geduld uns Gott uns gegenüber entgegengebracht hat und nach wie vor heute noch jeden Tag entgegenbringt. Und wir sollen ihm ähnlich sein. Wenn er mit uns geduldig ist, sollen wir nicht mit anderen geduldig umgehen? Und mit den Bedrängnissen geduldig sein. Und wenn wir merken, dass wir keine Geduld mehr haben, auch stopp. Das ist nicht von Gott. Das ist wieder eine böse Frucht, die jetzt sich eingeschlichen hat in unserem Leben. Gehst du freundlich mit deinem Nächsten und den Menschen oder schnaust du jeden an? Heute ist nicht mein Tag. Jeder, der mir nahe kommt, kriegt irgendwas ab. Heute bin ich schlecht gelaunt. Ich habe heute schlecht geschlafen. Oder heute war Vollmond. Oder heute, was weiß ich. Oder gestern habe ich zu lange gefeiert. Da kann ich heute auch nicht freundlich sein. Und. Das ist keine Eigenschaft Gottes. Bist du gütig? Gegenüber steht die Selbstsucht. Wir werden nachher lesen. Werke des Fleisches, Selbstsucht. Frucht des Geistes, Güte. Bist du gütig anderen gegenüber oder denkst du nur daran, was für dich wichtig ist? Schauen wir, was der andere auch braucht? Oder am liebsten machen wir ihn nieder, weil wir eigentlich weiterkommen wollen. Der steht im Weg, niederwalzen, drüber gehen. Da gibt es den Begriff, was sehr, sehr bezeichnend ist für die Welt, geht über Leichen. Viel freundlicher vielleicht heißt es Ellbogengesellschaft. Rechts und links runterhauen und die Hauptsache, ich bin einen Schritt weitergekommen. Oder haben wir die Liebe zu den anderen, dass wir überlegen, was könnten sie brauchen? Wir leben noch in diesem Fleisch, in dieser Hölle. Wir sind ständig jeden Tag dieser Versuchung ausgesetzt. Aber wenn wir merken, wir haben jemanden jetzt benachteiligt, muss man sofort stoppen, hingehen, sag, pass auf. Oder, so wie das Strafgesetzbuch ist angelehnt an dem Wort Gottes, unterlassene Hilfeleistung. Das ist eine Straftat. Wenn ihr, wer weiß, heißt in der Schrift, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, ist es eine Sünde. Ja, ich habe nichts getan. Ja, eben, deshalb hast du gesündigt. Warum? Weil du nichts getan hast. Du hättest was Gutes tun sollen, die Gelegenheit hat dir Gott gegeben. Aber du hast es nicht getan. Ja, wieso? Das hat mit mir nichts zu tun. Ja, aber ich habe dir die Möglichkeit gegeben, ihm zu helfen. Du hast nicht getan, hast gesündigt. Treue. Stehst du zu deiner geistlichen Familie, in die du durch den Geist eingetauft bist? Treue umfasst eigentlich auch alles, was so als Gegenbegriff zu Hurerei in aller Art steht. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, alles ist Hurerei. Wir als der Leib Christi werden als die Braut Jesu bezeichnet. Und der Apostel Paulus sagt, ich habe euch mit jemandem verlobt und möchte, dass ihr als unbeflickte Jungfrau ihm begegnet. Rein bleiben. Macht euch nicht der Welt gleich. Treu. Und das können wir natürlich runterbrechen innerhalb der Familie, mit den Geschäftspartnern, mit unseren Mitmenschen, in der Familie, leiblichen Familie, mit unseren Nachbarn. Wenn wir was sagen, dann halten wir uns daran. Aber das setzt natürlich voraus, dass in erster Linie, was wir Gott gesagt haben, daran müssen wir uns halten. Das ist die allererste Treue. Wenn die nicht funktioniert, können wir den Rest vergessen. Wir haben Gott gesagt, jawohl, ich bin dein Kind, Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Ab sofort will ich gehorsam sein. Ich will alles tun, was dir Freude macht. Der Vater freut sich. Drehen wir uns um und leben wir weiter wie vorher. Hurerei. Warum? Ja, du bist jetzt mein Kind. Unserem Herrn sagen wir, wir sind jetzt deine Knechte. Ich bin der Knecht Jesu Christi. Aber wir tun nicht, was er sagt. Wir sagen, Herr, Herr, tu nicht, was er sagt. Geistliche Hurerei. Deshalb würde er auch denjenigen am Ende sagen, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Ja, wieso? Wir haben doch immer Herr, Herr gesagt. Wir haben sogar Zeichen und Wunder in deinem Namen bewirkt. Zauberei. Die Welt sagt Zauberei, die Religiösen sagen Zeichen und Wunder. In deinem Namen. Aber was war eure Frucht? Wart ihr gehorsam? Na, wir haben geschaut, dass wir es so machen, wie es wir es meinen, wie es richtig halten. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Bist du sanftmütig oder aufbrausend? Sanftmut, was ist Gegenstück? Sanftmütig heißt auch Gegenteil zornmütig oder jähzornig oder aufbrausend. Zornmütig. Einer, der immer gleich zornig wird. Ja, sagst du nicht das Wort, was er gerade erwartet hat. Das sind wir oft in dieser Situation, dass wir nicht gerade das hören, was wir hören wollen. Dann gehen wir in die Luft. Gleich zornig. Oder wir haben irgendwas erwartet, wird nicht geliefert. Werden wir zornig. Wir bekommen nicht das, was uns zusteht. Werden wir zornig. Wir wollen jemanden korrigieren. Werden wir zornig. Wir werden sehen nachher in der nächsten Stelle, wie wir einander korrigieren sollen. Ja, du hast irgendein Wort falsch gesagt, Reinhold. Das hättest du nie machen dürfen. Dann werden wir sehen, die Warnung an uns. Dann begehen wir die gleichen Fehler wie der andere, den ich vermeintlich korrigieren will. Sanftmütig. Oder aufbrausend? Setzt du dich dafür ein, Konflikte zu vermeiden oder scherst du diese noch? Da ist ein Konflikt zwischen zwei. Versuche ich in Liebe dort Frieden zu stiften? Oder schaue ich, wo gerade mal zwei Leute in Eintracht leben, mal einen Keil dazwischen zu treiben, damit sie von mir abhängig werden? Miteinander sollen sie nichts tun, die sollen zu mir kommen, wenn sie was brauchen. Ich bin ein Angelpunkt in diesem Universum. Kannst du dich selbst beherrschen? Gegenstück ist, lesen wir, Begierden des Fleisches. Luther Übersetzung sagt, saufen und fressen. Das ist ja typisch. Ehebruch auch gehört dazu, die Begierden des Fleisches sind alle Begierden des Fleisches. Ja, können wir jetzt sagen, nein, das mache ich nicht. Wie kann ich, wie der Josef bei der Frau von Potiphar, wie kann ich gegen Gott sündigen? Gegenüber meinem Herrn auch, Potiphar. Nein, kann ich nicht machen. Sein Gewand liegen lassen, nackt, abgehauen. Das Fleisch würde sagen, mei, schau mal diese Gelegenheit, der ist nicht da. Das ist doch, da schaut keiner hin. Das Fleisch sagt, ja, kein Problem. Nein. Selbstbeherrschung. Oder flippst du bei jeder Gelegenheit aus? Das geht auch natürlich in diese Richtung des Fleisches. Unbeherrscht sein. Selbstbeherrschung bedeutet Enthaltsamkeit. Kannst du verzichten oder musst du alles haben? Die Selbstbeherrschung ist nicht das, dass wir nicht bekommen, was wir wollen und sagen, okay, danke. Nein, wir können es bekommen, aber wir nehmen es nicht. Wenn du das eh nie kriegst und nicht kriegen kannst, das ist ja keine Selbstbeherrschung. Vielleicht bist du unbeherrscht, aber du kriegst es nicht. Warum? Ja, weil du das nie kannst. Das ist für jemand anderen vorgesehen. Ein schönes Auto, ein nettes Kind, netten Nachbarn und so weiter. Aber wenn du was haben möchtest und bewusst darauf verzichtest, dann wird man sehen, in erster Linie die Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit vor den Begierden des Fleisches. Weil wir immer anhand des Maßstabes Gottes prüfen sollen. Ist das gut, das heißt, ist das Gottes Willen gemäß? Dann tun wir es. Ist es nicht gut, dann tun wir es nicht. Wir können es tun, aber wir tun es nicht. Du kannst jetzt hier zum Bäcker, jeder von uns, hingehen, 20 Semmeln kaufen und wegschmeißen. Das kann jeder. Oder im Bauch werfen. Das können wir auch. Das können wir uns leisten. Aber das ist nicht gut. Das tut man nicht. Und da kann man die Beispiele auch entsprechend fortsetzen. Das bezieht sich jetzt nur auf Essen oder Trinken oder auf Sex oder auf Ruhm oder auf Arroganz und. Vieles, was wir tun könnten, das Fleisch verleitet uns, arrogant zu sein, stolz zu sein. Nicht auf die Hoffnung, nicht auf das, was Gott uns geschenkt hat, sondern auf was wir geleistet haben. Und meinen, wir sind was Besonderes. Und da sagt der Apostel Paulus, du törichter Mensch, du bist doch gar nichts. Und du meinst, du bist alles. Warum sind wir nichts? Ja, weil wir nur ein Glied am Leib Christi sind. Allein sind wir nichts. Wir sind etwas Besonderes, nur durch unsere Zugehörigkeit zum Christus Jesus, zum Leib. Was bringt ein Finger alleine? Ist nichts. Was bringt die Nase alleine? Nichts. Ein Fuß? Nichts. Wertlos. Eigentlich ein Dreck, der entsorgt werden soll. Mehr ist es nicht. Wenn du getrennt bist vom Leib, bist du ein Dreck, der entsorgt werden soll. Was stinkt? Aber unser Wert ist durch die Zugehörigkeit zum Christus. Dabei geht es insbesondere um die Werke des Fleisches, wo wir von der Enthaltsamkeit sprechen, oder die Frucht des Geistes, die in unserem Leben sichtbar sind. Und wir müssen in unserer Sensibilität für die Frucht, wenn wir uns selbst prüfen, immer in erster Linie schauen, die Liebe. Wenn sie nicht da ist, brauchen wir auf die anderen gar nicht mehr zu schauen. Die wird nicht mehr kommen. Wenn du heute jemanden hast, wirst du gar nicht mehr mit ihm anfangen. Die Liebe muss immer an vorderster Stelle sein. Bist du enthaltsam, was die Werke des Fleisches betrifft? Hier listet uns der Apostel Paulus in seinem Brief an die Galater. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Der Geist Gottes, dein Geist, der von Gott geschenkt wurde, der Heilige Geist in dir, diese DNA, hat nur einen Wunsch, dich gleich zu machen in deinem Lebenswandel wie der Vater. Und sonst gibt es kein anderes Ziel. Diese Vorbereitung, diese göttliche DNA in uns hat nur ein Ziel, uns immer ähnlicher zu machen wie unser Vater im Himmel. Auf dieser Reise. Wir sind Durchreisende. Der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. In unserem menschlichen Geist ist die DNA Gottes hineingelegt worden, ist der Geist Gottes in uns hineingelegt worden. Und jetzt, wofür entscheiden wir uns? Für den Geist der Sohnschaft Gottes oder für den Geist der Sohnschaft des Satans, der noch in unserem Fleisch lebt? Diese Begierden des Fleisches, die sind in uns. Der Geist des Satans nicht, aber die Natur, das ist eine verdorbene Natur, also um klarzustellen, das ist ja, wir haben nicht den Geist des Satans, aber die verdorbene Natur ist noch da. Möchte immer wieder dagegen halten, was der Geist Gottes in uns möchte. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, alles das Gegenteil von dem, was die Frucht des Geistes bringt. Dabei geht es Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Gegenteil von Güte, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage und Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ja, er richtet sich an die Gemeinde. Wir kennen den vielfältigen Ackerboden. Der Ackerboden, der auch ein Leben hervorgebracht hat. Allerdings keine Frucht ist abgehauen. Und so ist es auch, wenn einer vom Neuen geboren ist, neues Leben empfangen hat, aber nicht die Frucht bringt, zu der er bestimmt ist, wird abgehauen. Das Reich Gottes nicht erben. Der Umgang mit dem Fleisch. Wie wir mit unserem Fleisch umgehen sollen. Der Apostel Paulus schreibt weiter, die aber dem Christus Jesus angehören, die Glied am Leib Christi sind, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Die haben eine Entscheidung getroffen. Wir kreuzigen sie. Jetzt leben wir, was Gott möchte. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Also das Leben ist in uns, aber entscheidend ist, wie wir wandeln. Dass nur das Leben in uns ist, ist die Voraussetzung, dass wir im Geist wandeln, aber erfolgt nicht zwangsläufig. Wir müssen, wie mit Paulus und den anderen Aposteln sagen, wir bezwingen unser Fleisch. Das ist ein Kampf, ein geistlicher Kampf, wird immer wieder beschrieben zwischen dem Geist und dem Fleisch. Lass uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Und zuletzt das neue Leben. Da geht der Apostel Paulus weiter, lesen wir in dem Kapitel 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Hier sehen wir so eine wichtige Warnung des Apostels. Wenn einer vom Weg abirrt, das sagt auch der Apostel Paulus, das sagt der Apostel Petrus, wenn einer von dem Weg abirrt, dann bringt ihr im Geist der Sanftmut. Wenn ein Bruder daneben tappt, wenn ich mit der Zuchtrute komme, weißt du schon, okay, das war nicht in Ordnung. Oder in Liebe. In Liebe, muss ich sagen. Wenn die Liebe fehlt, dann passiert Folgendes. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Jetzt willst du ihn korrigieren und jetzt hast du selber gesündigt. Die Absicht war gut, aber das Ergebnis ist schlecht. Du hast selber gesündigt. Gib auf dich Acht. Das ist eine Herausforderung natürlich. Gerade wenn jemand dir persönlich sogar was Falsches getan hat. Also wenn Vigen dem Sven irgendwie was Falsches gesagt hat, dann bin ich nicht so direkt betroffen. Da könnte ich vielleicht noch freundlicher sein. Aber wenn ich direkt zu Unrecht oder zu Recht, weiß ich, angegriffen werde, da will ich korrigieren. Natürlich, wenn ich zu Recht angegriffen wurde, war auch eine richtige, aber da muss ich nicht korrigieren, da muss ich mich zuerst korrigieren. Aber da muss ich in Sanftmut, ohne Zorn. Sanftmütig, Gegenteil von zornmütig. Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Geistes erfüllen. Das ist das Gebot des Herrn, dass wir einander Lasten tragen, Glieder in einem Leib. Das ist so ein wunderbares Bild, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir dem Leib zugehörig sind und einander tragen müssen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da sagt hier der Apostel Paulus, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben. Sein eigenes Werk ist die Frucht. Jeder soll seine eigene Frucht prüfen. Die Selbstprüfung, die wir vorhin gehört haben von Reinhold, ist, dass wir unser eigenes Werk prüfen. Und sich selbst nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Jeder wird für seine Frucht Rechenschaft ablegen. Der wird entsprechend den Lohn empfangen, wenn wir alle vor dem Richterstuhl Christi vortreten werden. In diesem Sinne schließen wir die Botschaft ab. Amen. Verabschiede mich auch von den Zuhörern, Zuschauern im Internet. Ich wünsche Gottes Gnade, Weisheit und Erkenntnis. Wiedersehen.